Vom Gentleman-Playboy zum Steuersünder. Der 2011 verstorbene Industriellenerbe Gunter Sachs, der sein Geld in den Steueroasen dieser Welt verbuddelt haben soll, kann sich ganz entspannt von oben anschauen, wie viele der 130.000 Personen aus gut 170 Ländern nun vor den Steuerbehörden zittern und sich wohl am liebsten in einem Erdloch verstecken würden. Denn eine nachgewiesene Steuerhinterziehung von über 1 Million Euro wird in Deutschland mit Gefängnis bestraft. Die Steuer. Keiner will sie zahlen und ohne sie kann kein Staat bestehen. Sie ist die Haupteinnahmequelle. Darüber und über Steuervermeidung auch historisch betrachtet will ich nun mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Werner Abelshauser von der Universität Bielefeld sprechen. Herr Abelshauser, zunächst mal, überrascht Sie das Ausmaß dessen, was das internationale Konsortium für investigative Journalisten mit der Aktion Offshore Leaks zutage gefördert hat?
Naja, ich kenne die Dokumente natürlich genauso wenig wie Sie. Allerdings ist schon beeindruckend die Vielzahl der Dokumente, die da angeblich die Steuervermeidung oder den Steuerbetrug belegen. Mich würde das nicht überraschen, um es klar zu sagen. Denn bis vor kurzem, bevor Steinbrück die Kavallerie in die Schweiz schicken wollte, ist das ja nicht besonders thematisiert worden in der Politik. Von daher war es in der Zeit, von der Sie gerade gesprochen haben, war das durchaus üblich und möglich, über Banken in der Schweiz und in einer Vielzahl klassischer Steuerparadiese Steuervermeidungsstrategien zu betreiben. Und es ist natürlich jetzt noch so. Gerade die größten internationalen Konzerne, die wir hier haben in Deutschland, vermeiden die Steuerzahlung in Deutschland, sodass sie zuletzt vielleicht noch 4 oder 5% Steuern in Deutschland entrichten. Der Rest wird dann über die Kaimaninseln oder Luxemburg oder die Niederlande umgeleitet in ein Steuerparadies.
Wie legitimieren denn Reiche für sich die Steuerhinterziehung und somit auch das Entziehen der gesellschaftlichen Pflicht?
Das ist eine alte liberale Position, dass die Verwendung von Geld, die Investition nur von Privaten produktiv verwendet werden kann, nicht vom Staat. Das heißt, jeder Euro, den der Staat für sich beansprucht, ist sozusagen unproduktiv in seiner Verwendung. Das ist die alte liberale Position. Demgegenüber kann man natürlich halten, dass der Staat ja für die Infrastruktur und über die Grundvoraussetzungen für Investitionen sorgt und von daher möglicherweise sogar produktiver ist als der einzelne Privatmann. Aber die Ideologie, die kommt vom Liberalismus her.
Es gibt keine Kunst, die eine Regierung schneller von einer anderen lernt, als die Kunst, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist ein Zitat des schottischen Ökonomen Adam Smith aus dem 18. Jahrhundert. Das belegt, wie kreativ die Staaten immer schon waren, wenn es darum geht, neue Steuern einzuführen. Korreliert die Kreativität der Steuererhebung mit der Steuervermeidung, kann man das sagen?
Ja, zunächst einmal, Adam Smith ist ja ein Beleg dafür, dass es der Liberalismus war, der diese Frage aufgebracht hat. Er ist ja der Begründer der klassischen liberalen Wirtschaftslehre. Es ist klar, solange der Staat keine Steuern erhoben hat, beziehungsweise Steuern nur erhoben hat in der Weise, dass man sie nicht vermeiden konnte, war das Problem nicht da. Also Einkommenssteuer gibt es in Deutschland erst seit 1919. Vorher wurden die Steuertatbestände festgemacht an nachprüfbaren, sichtbaren Dingen. Also zum Beispiel die berühmte Fenstersteuer und so weiter, die historisch da ist, oder in der Landwirtschaft bestimmte Abgaben an den Gutsherrn und so weiter, die klar waren, langfristig Bestand hatten und nachprüfbar waren. Mit der Einkommensteuer wurde es dann problematisch, denn da musste man natürlich dann nachprüfen, wie hoch das Einkommen war. Das lässt sich dann verschleiern.
Und wie? Was gab es denn sonst noch für Steuervermeidungsstrategien?
Man konnte einfach die Einkünfte niedriger angeben, als sie waren. Dem hat man etwas entgegengesteuert durch zweierlei. Erstens wurden Steuerzahler politisch hervorgehoben. Also es gab in Preußen das Klassenwahlrecht, das insbesondere die hohen Steuerzahler begünstigt hat in ihrem Stimmengewicht. Also das war der Deal. Du zahlst ehrlich deine Steuern, dafür kriegst du politisch mehr Einfluss. Während diejenigen, die keine Einkommensteuer bezahlt haben, in der vierten Klasse blieben und wenig Repräsentation hatten im politischen Bereich. Die andere Möglichkeit, die auch von Anfang an da war, das ist die Steuerfahndung, die immer schon Sondervollmachten hat.
Welche Strafen drohten denn früher Steuerflüchtlingen?
Steuerflüchtlinge in dem Sinne gab es ja nicht. Bis zum Ersten Weltkrieg waren alle Grenzen in Europa und darüber hinaus frei für Kapitalbewegungen. Also es gab sozusagen noch nicht diese Vorstellung, man flüchtet irgendwohin, sondern es war einfach ein freier Markt in Europa, sodass es durchaus legitim und legal war, Geld im Ausland anzulegen, das man dann auch nicht versteuern musste in dem Sinne, weil ja vor dem Ersten Weltkrieg noch keine Einkommensteuer da war. Sondern die Einkommensteuer hat sich immer dann nur festgemacht an nachprüfbaren, im Inland vor allem nachprüfbaren Fakten.
Was bedeutet eigentlich das Ausmaß von Offshore-Leaks für die Legitimität des Staates, der der Steuervermeidung nicht beigekommen ist?
Diese Steueroasen, die müssen ja drei Bedingungen erfüllen. Sie müssen einmal keine Steuern erheben oder wenig Steuern. Dann müssen sie aber, das ist noch wichtiger als das Erste, sie müssen natürlich sicher sein in der Anlage. Und drittens muss dabei noch eine hohe Rendite entstehen. Und der Staat hat dazu oft eine tolerierende Position eingenommen. Nehmen wir mal die Kanalinseln, die weder zu Großbritannien gehören noch zur Europäischen Union, sondern, wenn man so will, Privatbesitz der Herzogin der Normandie sind. Und wer ist die Herzogin der Normandie? Naja, die Queen Elizabeth, die Zweite. Das heißt, praktisch Privatbesitz der Königin. Von daher war dies dann eine Möglichkeit, sein Geld erstens zu niedrigen Steuersätzen dort zu parken. Zweitens, es war sicher, weil die Königin dafür garantiert hat. Und es ist drittens dann seit den 90er Jahren, als dann diese neue Kapitalmarktwirtschaft entstanden ist und floriert hat, waren diese Steueroasen dann auch gute Standorte für Hedgefonds und so weiter. Das heißt, der Staat hat es durchaus toleriert. Das ist die Paradoxie dieser Steueroasen. Sie müssen nicht nur günstig sein, was die Rendite und die Steuersätze angeht, sondern sie müssen auch sicher sein. Und deswegen genügt es nicht einfach, irgendeine Insel zu nehmen, sondern es muss schon eine Insel sein oder ein Territorium sein, das jedenfalls historisch gewachsen gehörte zu einem Staat, der für diese Anlagen auch garantiert hat. Das ist also eine sehr merkwürdige, paradoxe Situation.
Mit dem Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser von der Universität Bielefeld sprach ich über Steuervermeidung heute und einst. Vielen Dank, Herr Abelshauser.